Willkommen zum Realitätsabgleich, dem Laber-Podcast mit Tobi Bayer
und Holger Klein.
Guten Tag. Viel Moin. Passiert.
Ja.
Viel ist passiert. Ich habe ein neues Fahrrad.
Erst Werbung,
dann... Oh, erst Werbung, genau, erst Werbung.
Nachklapp, dann das Fahrrad.
Was machst du denn eigentlich am 1. September, Tobias?
1. September, weiß ich nicht.
Du könntest nach Odonien kommen.
Odonien, aber das ist doch ein Montag.
Das ist ein Montag, aber das große Hörerinnen-Treffen findet immer an einem Montag im Odonien statt.
Ich glaube, ich habe es ein bisschen verkackt. Aber so ja, ähnlich war das
aber,
oder?
Aber es ist eine sehr gute Idee, das direkt am Anfang der Sendung nochmal, nicht wahr? Nicht. Und die andere Werbung, oder wahrscheinlich wolltest du auch irgendwie, spielst du wieder
ja,
irgendwo?
Genau. Ja, genau. Und zwar möchte ich gerne Werbung machen, auch für September, aber den 27. Mhm. Eigentlich 26. bis 28. Da findet das Podstock statt. Podstock ist so Podstock. Ähnlich wie Woodstock, nur für Podcaster. Ja. Das verhält sich so wie das Chaos Communication Camp zum Kongress quasi. Verhält sich das Podstock zur Subscribe, glaube ich. Also
Moment, die Schweiz ist das Österreich Deutschlands. Nee, nochmal, also das was verhält sich?
Also Podstock ist so es ist eigentlich eine Konferenz. So, ja. Du kannst halt Vorträge halten, du kannst Vorträge einreichen. Du kannst dir dort Vorträge anschauen. Es gibt einen Fahrplan, so ähnlich
wie auch schon wieder 26. bis 28. Was soll, also das letzte Podstock war ja irgendwie im Mai, Juni oder so ähnlich?
Nein, Podstock ist einmal im Jahr.
Hä?
Podstock ist einmal im Jahr.
Was war denn das,
wo ich... Letztes Jahr war es auch September, glaube ich.
Hä? Was war denn das, wo ich im Juni hin wollte und dann nicht konnte?
Subscribe oder Kongress?
Nee. Sagen Sie mal.
Nein, Podstock ist nur einmal mehr. So, und,
aber was war denn am 14.06.? Irgendwas, irgendein Podcast-Gedöns war am 14.06. Bist du sicher, dass das nicht auch Podstock war?
So Many Voices vielleicht?
Nee, So Many Voices ist im November. Nein, das war irgendein Podcast-Ding. Jetzt bin ich aber völlig
jetzt nicht. Jetzt derail hier mal nicht.
Ja, egal.
Also das diesjährige Podstock, das nur einmal im Jahr stattfindet.
An einem Montag?
Nein, an einem Freitag bis Sonntag ist am 26. bis 28. September. Mhm. Und es findet statt, wie letztes Jahr, am Dümmer See.
Am Dümmer See?
Ja, da wird man nicht schlauer. Da wird man nass.
Dümmer See, auch Dümmer See geschrieben. Ah ja. Westen Mecklenburg-Vorpommerns.
Nein. Das gibt mehrere Dümmerseen, deswegen habe ich Niedersachsen dazu gesagt.
Ach so, warte mal, da muss ich nochmal googeln. Dümmersee, Niedersachsen.
Geh doch einfach auf podstock.de.
Klick also ja, das könnte ich natürlich auch machen, ne?
Steht auch vor, das ist. Da steht auch eine Postleitzahl oder so. Die habe ich jetzt nicht im Kopf.
Was ich aber total doof finde, ist, also ich verstehe gar nicht, warum das nicht, naja. Also weil nämlich das im Juni, da habe ich gesagt, oh, da komme ich mal hin. Und dann jetzt konnte ich
doch nicht so
schon. Und nein, ich will ja gar nicht derailen, sondern ich kann jetzt auch schon wieder nicht, weil da sind wir im Urlaub. Das ist doch total scheiße.
Ah. Ja, Pech für dich. Ja. Letztes Jahr war das total nett. Letztes Jahr war ich nur einen Tag da. Dieses Jahr werde ich die ganze Zeit da sein. Also habe ich zumindest vor. Hab mir zumindest so ein, es gibt ja so Hobbit-Höhlen, so kleine Tonnen, wo man drin wohnen kann.
Also so Wohnfässer, so wie am Campingplatz.
Camping.
So,
ja. Genau. Ja. Es ist mit Camping, du kannst zelten, du kannst aber auch in dem Haus wohnen, das ist auch so eine Jugendherberge und die haben halt so Hobbit-Höhlen, so Fässer gebaut. Ich habe ja so ein Saunafass im Garten stehen. Mhm. Ich glaube, so warm wird es da nicht dann, aber ja, mal sehen. So, und letztes Jahr war es total nett, da habe ich zum ersten Mal Esel und Teddy live on stage gesehen, weil sie auch zum ersten Mal live on stage waren. Und es gibt natürlich immer eine große Johannes-Gala, also Johannes Wolf hier von Luft nach oben macht immer irgendwie eine Show mit dem Jan Giesmann zusammen als Geräuschemacher und so. Es gibt aber eben auch Fachvorträge. Letztes Mal habe ich von Tim einen Vortrag zu der richtigen Benutzung von Vipal gesehen oder effizient, ich weiß nicht mehr. Und solche Sachen finden halt statt und alles Mögliche. Es gibt nur Tickets mit Vollverpflegung, also du kommst da an und entweder hast du ein Ticket und kannst rein oder hast da kein Ticket und musst du dort schauen, ob du noch eins bekommst, aber es gibt halt dann es gibt immer Essen. Sven sorgt dafür, dass es immer Essen gibt. Wenn du Hunger hast, gibt's halt Essen und es gibt halt immer Getränke und ist halt all inclusive sozusagen.
Ja, shit. Würde ich gerne mal hin.
Und richtig nett, genau. Und dieses Jahr habe ich gedacht, so ich würde ja auch gerne mal was beitragen, aber ich kann ja nichts.
Ach Quatsch, Konsum.
Konsumberatung Konsum. Mit Tim Bayer.
Genau.
Welches Röde Wireless Pro kann ich? Nee, ich mache Musik und zwar habe ich vorgeschlagen, dass ich mit Christian komme und wir quasi Tobian live machen, unsere Akustiknummer. So, und das findet statt am 27. nach dem Headliner. Also Headliner wird halt wieder so eine Podcast-Show. Und danach dann ab, weiß ich nicht, 21, 22 Uhr werden Christian und ich die Bühne erklimmen und Musik machen, solange bis keiner mehr Bock hat. Da geht die Luzi ab.
Ja, geil. Ach schön. Ja. Ach schade. Ach schön, ach schade. Aber gut, ich bin halt auch gerne im Urlaub, also weil wir fahren nach Süden,
Weil ich irgendwie Bock hatte und irgendwie Werbung dafür machen wollte, verlose ich auch was. Und zwar eine Flasche von dem unkäuflichen, unerwerbbaren, unbezahlbar guten Pappkameraden-Rum. Mhm. Das ist der Rum, der 4 Jahre oder was in einem ex-rauchigen Whiskyfass lag und dadurch halt sehr rauchig schmeckt.
Aber das verlost du dann vor Ort und nicht
Die Leute müssen jetzt ein Video anschauen, das Werbevideo zu diesem Ding. Das habe ich auf Mastodon gepostet. Ich schicke dir gleich den Link für die Shownotes. Da gibt es eine Quizfrage, die beantwortet werden muss.
Quiz ist sowieso super, das habe ich im Radio gelernt. Wenn man eine längere Sendung macht und davon ausgehen muss, dass die Aufmerksamkeit der Hörerschaft sinkt, dann bietet es sich an, ein Gewinnspiel zu machen, also eine Quizfrage zu machen, dann sind sie alle wieder dabei.
Ja, genau, also seid alle mit dabei, löst das Quiz. Ist auch gar nicht richtig wichtig, das richtige Lösungswort zu finden, es reicht ein gutes.
Nur falsche Antworten bitte.
Nein. Richtige Antworten gehen auch. Ist halt die Frage, wer gewinnt. So, und der Gewinner bekommt halt auf dem Podstock, also braucht natürlich auch ein Ticket dann, bekommt auf dem Podstock eine 1,5-Liter-Flasche Pappkameraden rum.
Und muss die ächzen?
Nein, um Himmels Willen, das ist Fassstärke. Das
okay, zu ächzen dann mit wäre Cola
natürlich nicht ratsam.
Mit Cola entgiften.
Genau, viel Glück beim...
Soweit die Werbung.
Ja,
okay.
So,
ich muss danke.
Jetzt ein Nachklapp.
Oh, ein Nachklapp. Gut.
Bevor du von dem Fahrrad redest, weil wir doch letztes Mal über meine irre Idee mit irgendwas hatte ich, dass Nazis nicht mehr so viel Lügen
erzählen dürfen. Ja, genau. Das war
mit Petitionen und so.
Gab es ein paar interessante Kommentare dann auch?
Genau. Die fand ich auch ganz gut. Der wertvollste, interessanteste und schlüssigste Kommentar war
Tobi, du gottloser Hund, oder?
Ja, das ist gut. Es ging darum, es ist schon so lange her, ich versuche gerade zu rekonstruieren. Genau, es ging darum, dass ich ja gesagt habe, wer irgendwie mehr als 3-mal lügt, dem sollte man auch keine Bühne mehr geben. Mhm. Also die Unwahrheit, sprich, es ging ja um Fakten. Und dann hatte jemand gesagt, Nazis können aber auch Meinungen wie Fakten benutzen. Mhm. Ne? Das heißt, die würden dann einfach, also natürlich finden Nazis sehr schnell Strategien gegen solche Maßnahmen. Mhm. Und die offensichtliche Strategie ist halt immer nur noch Meinungen von sich zu. Also genau. Ich meine, dass täglich Massenvergewaltung
stattfinden. Ja, aber ich meine, Person XY ist ein dreckiges Arschgesicht, ist trotzdem eine Beleidigung und justiziabel.
Ist eine Beleidigung, aber Lügen zu meinen ist nicht verboten. Genau, und deswegen ist mein Vorschlag schon mal blöd gewesen. Ich hatte trotzdem noch mal geguckt, weil das ja Landessache wäre, diese Sendegeschichten. Und dann habe ich mal nach dem Petitionsausschuss von Niedersachsen geguckt. Mhm. So, und das war ganz witzig. Also den gibt es und man kann auch öffentlich einsehen, was für Petitionen da gerade laufen. Und da sind dann wirklich skurrile Sachen. Teilweise Stopp des weiteren Ausbaus von Windkraftanlagen und sowas. Also da gibt es dann Petitionen, wo dann 2 Leute irgendwie unterschreiben. Und das ist ganz niedlich.
Er sagt das nicht zu laut, sonst unterschreibt dieser, gab es doch irgendwie so einen Typen, wo kam der denn her? Gab es doch irgendwie irgendwann innerhalb der letzten 24 Monate gab es so eine Geschichte, dass irgendwie ein Typ aus Bundesland X in einem anderen Bundesland mehrere 100 Beschwerden eingereicht hat gegen den Ausbau einer Windkraftanlage oder sowas. Also der hätte doch nicht mal irgendwas damit zu tun. Hat sich einfach gedacht, mach ich das jetzt mal.
Hast du schon die Tax the Rich Bundestagspetition von Attack unterzeichnet?
Die was?
Es gibt von Attack gibt's eine Bundestagspetition, Tax the Rich heißt die so quasi. Und der eigentliche Text ist natürlich ein bisschen anders. Der lautet Vermögenssteuer auf alle Vermögensarten. Ich fordere den Deutschen Bundestag auf, die Vermögenssteuer auf alle Vermögensarten wieder zu aktivieren. Mhm. Und die läuft gerade, da sind noch 27 Tage Zeit. Fehlen noch irgendwie bummelig 6.001. Aktueller Stand ist 23.999 Mitzeichnungen. Fehlen also nicht mehr viele. Und dann muss sich der Petitionsausschuss damit beschäftigen. Ich fände das gut, deswegen habe ich auch da unterzeichnet.
Nee, habe ich noch gar nicht. Also ist auch, muss ich mir mal anschauen. Mal anschauen, weiß noch nicht, ob ich es tue. Also
verlinken und die Hörer mögen sich bitte auch ein Bild bilden. Ich habe dann auch überlegt, so scheiße, dann ab 1 Million wollen die irgendwie Sachen besteuern. Ist ja die Frage, wie wertvoll mein Haus ist.
Das ist ja auch vollkommen egal, weil die Besteuerung, also das ist ja, also du hast dann...
Selbst wenn mein Haus eine Million wert wäre, was es nicht ist,
ja, du zahlst,
ist ja erst das da drüber.
Genau, den ersten Euro oberhalb einer Million, darauf zahlst du Steuern. Und da reden wir dann ja immer noch nicht irgendwie von, weiß ich nicht, 40% oder sowas, sondern...
Nee, sie sagen 1%
für die ersten
vier quasi und dann ab 5 Millionen 2%. Das heißt, wenn ich 2 Millionen hätte, dann müsste ich 10.000 Euro Vermögenssteuer zahlen. Aber ich habe halt gar nicht 2 Millionen.
Genau,
wenn ich 2 Millionen hätte, könnte ich 10.000 Euro wahrscheinlich zahlen.
Genau,
exakt
das. Gut. Wenn ich 2 Millionen hätte, wären 10.000 Euro jetzt nicht wirklich das Problem für mich.
Nee. Ja, vielleicht nicht. Gut, so, jetzt du mit deinem Fahrrad.
Nee, noch nicht. Ich muss noch Danke sagen. Also, und zwar gibt's ja ab und zu mal Leute, die meine Wunschliste beim guten A finden. Das haben 3 Leute gemacht. Matthias, Dagi, danke Matthias, danke Dagi und jemand Unbekanntes. Da bedanke ich mich jetzt auch für den Gegenstand beziehungsweise die Gegenstände, die mir da geschenkt wurden. Ich habe jetzt goldene Kaffeebecher.
Oh, wieso das? Wofür brauchen wir einen goldenen
Kaffee? Ach, das sind so kleine Thermo-Kaffeetassen aus Edelstahl. Und die sind ganz cool für auf dem Bus, weißt du, so für unterwegs, weil wenn sie runterfallen, gehen sie nicht kaputt und der Kaffee bleibt ein bisschen länger warm.
Und die sind aus echtem Gold?
Nein, das ist irgendwie so vermessingt oder was auch immer das ist, aber sieht halt aus, als wäre es Gold. Und ich bin so, das ist so, also ich bin ja Trumpist, weißt du, also Krypto-Trumpist, ne? Also das mache ich natürlich nicht öffentlich, aber Also ja, wollte ich nur mal Danke
sagen. Löffelchen trinkst aus dem goldenen Tässchen.
Genau. Und setzt hinterher ins goldene Eimerchen. Ja, also jetzt das Fahrrad. Die Versicherung hat gezahlt.
Ja.
Also den Diebstahl meines alten E-Bikes. Ich hatte ja so ein Velo de Ville E-Bike in der Sonderversion für dicke Kinder. Das hatte, ich weiß gar nicht, wie ich das hier erzählt hat. Das hatte die Ausstattungsvariante, die war auch gegen Aufpreis, Happy Size 160. Was ungefähr ein Hinweis darauf gibt, was für ein Fahrergewicht du da drauf packen kannst. Also du kannst, die haben halt, die garantieren halt, also ne, die Garantie läuft nicht ab. 160 Kilo Fahrergewicht. Und das ist richtig, richtig viel. So viel hatte ich noch nie in meinem Leben. Das höchste, was ich jemals hatte, waren 142. Das hatten sie mir ja geklaut. Dann habe ich das eben angezeigt und wie heißt es, sag schnell, bei der Versicherung eingereicht und sowas. Und die haben halt gesagt, kauf dir ein neues Fahrrad, dann bezahlen wir dir das alte. Was halt die Versicherungsbedingungen sind, was ein bisschen doof ist, weil eigentlich hatte ich gedacht, okay, ich habe ja auch noch dieses Specialized hier, was keiner kaufen wollte, dann nehme ich halt das, aber ja, habe mir dann jetzt ein neues gekauft und zwar
ein Brompton. Wir haben es auch schon gesehen.
Genau, ich hab's auch schon vermastodont. Ich habe mir tatsächlich ein Brompton Electric gekauft. Allerdings nicht das, was du hast. Das eigentliche Brompton oder so Ur-Brompton hat ja 16 Zoll Räder. Brompton hat, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, Brompton hat neuerdings ja auch im Angebot Fahrräder mit 20 Zoll Rädern, die genauso falten wie die kleinen. Natürlich sind sie insgesamt ein bisschen voluminöser. Und ich habe mir ein 20 Zoll Brompton Electric gekauft. Weil ich dachte, ist ja vielleicht mal ganz interessant. Bin einfach hier gedackelt zum nächsten Brompton-Laden, bei mir mehr oder weniger um die Ecke, 3 Kilometer entfernt oder so. Hab gesagt, hier, ey, kann ich mal ein 20 Zoll Electric Probe fahren? Ja klar, hier, klapp auf, steig drauf. Ich bin, glaube ich, 1 Kilometer hoch, 1 Kilometer wieder runtergefahren, hab sofort dieses Fahrrad bestellt. Das ist wirklich super. Also es hat... Also klar, das weißt du ja von deinem Electric, der Motor hat natürlich jetzt nicht so den Bums wie irgendwie so ein 65 oder 80 Newtonmeter Bosch Motor. Der Akku ist natürlich auch nicht so groß, ich glaube der hat 350 Wattstunden oder so.
Der große Unterschied aber zwischen, also klar, der wesentliche Unterschied zwischen deinem Brompton und meinem Brompton ist die Radgröße.
Ja.
20
und damit, und das.
Aber und ein großer Unterschied ist auch, du hast den Motor hinten, oder?
Ja.
Ich habe den Motor vorne.
Oh, ja. Das macht's ja dann noch mal besser, weil das fand ich nämlich ich finde Motoren vorne fahre ich nicht gerne. Das macht mir das.
Also deins macht's besser. Ja, das macht's besser. Genau. Bei mir vorne manchmal hebt er vorne ab und dann dreht er durch und dann ist.
Okay. Das stimmt. Das sind zwei wesentliche Unterschiede. Und
meins. Hast du 4-Gang oder 8-Gang?
4-Gang. Meins hat einen Vorbau. Und einen Vorbau zu haben, also einfach nur diese, was ist das, 8 Zentimeter oder irgendwie sowas, Vorbau nochmal am Lenker zu haben, ist ein aberwitziger Komfortgewinn. Nochmal im Vergleich zum kleinen Brompton, wo du ja im Grunde senkrecht auf der Vorderradachse stehst. Also das war so komfortabel, das Ding auch zu fahren, hat richtig Spaß gemacht. Was ein bisschen blöd
witzigerweise, ist. Witzigerweise, kurz bevor du mir geschrieben hast, dass du es gekauft hast, war ich in München. Mhm. Also ich war letztens in München für eine Woche, habe da gearbeitet, Bruder besucht und so. Und dann haben wir einen Ausflug in die Stadt gemacht und sind am Fahrradladen, an einem Brompton-Laden vorbeigekommen. Mhm. Irgendwo da wieder Platz, keine Ahnung. Und die hatten genau das auch in Orange irgendwie vom Haus stehen. Mhm. Da habe ich auch gefragt, so, kann ich mal kurz fahren? Und so, ja klar, nimm. Es ist so geil. Es ist so ein Unterschied ja. zu dem Sea-Line.
Ja, ja, ja,
es ist wirklich
ja.
toll. Aber es ist halt in jede Richtung 10 cm größer.
Absolut, klar. Das ist jetzt, ja, es ist jetzt halt nicht mehr so ein Casual, ich habe so ein Fahrrädchen in der Hosentasche-Ding, sondern das ist schon ein bisschen amtlicher und es ist natürlich auch wesentlich schwerer als das ohne.
Ich habe meins mitgenommen nach München. Ich bin mit dem ICE von Hamburg nach München und hatte halt meinen Brompton dabei. Weil es ja ein Gepäckstück ist. Und ich habe tatsächlich, ich war in einem ganz komischen ICE-Wagen, der hatte keins von diesen Kofferbereichen, wo man halt so zweigeschossig Koffer einstellen kann. Und dann musste ich meinen Brompton in die Hutablage sozusagen legen, also oben. Und die Leute, die da drunter saßen, haben so ein bisschen kritisch hochgeguckt, so, fällt mir das jetzt runter. Aber nee, der Schwerpunkt war halt, also das lag da total sicher. Das war gut. Ach, cool. Das kannst du mit dem G-Line nicht machen, glaube ich.
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Ich weiß auch gar nicht, obwohl doch, wahrscheinlich ist es trotzdem ein Gepäckstück, ne? Oder?
Als Gepäckstück geht es durch, aber es ist halt ein großes Gepäckstück.
Ja. Und es ist halt bleischwer. Also es wiegt ja fast 20 Kilo mit allem Pipapo, ne?
Ja.
Ja, aber ich bin recht zufrieden. Nice. Fahre im Moment allerdings nicht damit, weil ich mutmaßlich einen Bandscheibenvorfall habe.
Oh.
Ja, ich hatte letzte Woche Montag, dachte ich so, Hexenschuss oder was ist das denn hier? Und dann hat sich so über den Montag hinweg bis zum Abend hin ein ganz fürchterlicher Schmerz in meiner Lendenwirbelsäule aufgebaut. Dienstag war es noch schlimmer. Und ich hatte einen Termin bei der Orthopädin gestern, den ich vor vielen Wochen schon gemacht hatte, weil ich habe auf meinem Brustbein also ich habe ein bisschen abgespeckt und ich habe auf meinem Brustbein so einen Knubbel entdeckt und denk so, was zum Teufel ist das denn? Und habe gedacht, okay, das ist, also jeder Mensch hat am Ende des Brustbeins so einen Dornfortsatz. Ne? Mhm. Und ich hab da so gefühlt und dachte, das könnte das Ding sein, aber das ist irgendwie so dick und so komisch und oh Gott, vielleicht mache ich es nicht mehr lange. Hab mir dann einen Termin bei der Orthopädin geklickt, weil Fachärzte brauchst du ja immer Wochen und Monate für. Und hatte dadurch zufällig dann eben gestern diesen Termin bei der Orthopädin, während mir noch meine Lendenwirbelsäule wehtut. Und ich habe Gangstörungen. Also ich kann mit dem rechten Bein nicht so auftreten und abrollen, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Und meinte auch so, ja, ich habe hier so einen Knubbel. Sagt sie, guck mal, tut das weh? So, sagt sie, nee, das ist völlig normal. Bei manchen ist der halt ein bisschen größer, bei anderen nicht. Das ist kein Problem. Sag ich, ja, und außerdem hatte ich letzte Woche einen Hexenschuss und ich kann nicht so richtig gehen. Gucken Sie mal. Die so, legen Sie sich mal hin. Ziehen Sie mal den Fuß hoch, ziehen Sie mal den anderen Fuß hoch. Tut das weh? Tut das weh? Sagt sie, ja, dann machen wir mal ein MRT, ne? So, und dann lag ich halt gestern in der Röhre. Morgen bin ich dann wieder bei der Orthopädin und dann wird die mir sagen, ob ich wirklich einen Bandscheibenvorfall habe und was die Therapie sein wird. Jedenfalls fahre ich im Moment halt nicht mit dem Fahrrad rum, was mich sehr ärgert, weil irgendwie diese Erschütterungen auf dem Sattel und im Arsch, das macht mir keinen Spaß in der Lendenwirbelsäule. Und ich habe halt gerade keinen fahrbaren Untersatz, weil, Tobias, ich habe meinen E-Roller wieder verkauft.
Ah, sehr gut.
Sehr gut.
Ja, du warst doch unglücklich damit.
Genau.
Ja, ja.
Ich glaube,
mit denen man unglücklich ist, sollte man verkaufen.
Genau. Ich glaube, ich werde nicht glücklich damit, hatte ich gesagt. Und jetzt kommt die große E-Roller-Geschichte. Also, das war ein New MQI 70, also die 70 km/h Version. Die ist ja auch gefahren. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Was überhaupt keinen Spaß, also, ich muss vorausschicken, ich bin ein sehr aggressiver Motorradfahrer. Also so langweilig, wie ich Auto fahre, so aggro fahre ich mit dem Motorrad. Also ich bin einer von denen, bei denen alle immer einen Schreck kriegen, weil ich noch schnell vorbeihusche. Und ich stehe immer an der Ampel vorne, um dann mit Vollgas vor den Autos wegzufahren, weil ich einfach nicht, ne, so fahre ich halt. Da habe ich mich halt jetzt über 40 Jahre oder sowas dran gewöhnt, so zu fahren. Und so konnte ich mit dem E-Roller nicht fahren, weil der im Anfahren viel zu wenig Bums hatte. Also das einzige Automodell, mit dem ich regelmäßig mithalten konnte, war ein Smart. Mhm. Alle anderen habe ich aufgehalten. So. Und bis er so ungefähr 30 fuhr und zwischen 30 und 70 hat er dann echt schön durchgezogen. Aber das hat mir halt irgendwie nicht so gereicht. Und dann habe ich halt gedacht, naja gut, dann ist das jetzt halt einfach nur ein banales Fortbewegungsmittel, mit dem, aber hast halt keinen wirklichen Spaß beim Fahren, aber ist ja trotzdem ganz nützlich. Und dann habe ich Reichweitenangst gekriegt. Und das finde ich, fand ich total faszinierend, weil das ist ja irgendwie eins der Lieblingsargumente von Diesel-Dieter, warum Elektroautos irgendwie doof wären, wegen der Reichweite.
Und aber, also, Moment mal, das Ding hatte doch eine Reichweite von irgendwie 30 Kilometern.
Nee, viel mehr. Die Liste sagt, oder die technischen Daten sagen, eine Reichweite von 80 Kilometern. Also. Was ich dann irgendwann festgestellt habe, und zwar unterwegs, ist, dass, wenn du nur 15% Akkustand hast, geht das Ding in so einen Stromsparmodus und fährt nur noch 25 km/h. Das heißt, du bist selbst in der 30er-Zone das Arschloch. das war ein bisschen blöd. Das heißt, ich habe also realistischerweise von der Akkuleistung nur 85% nutzen können. Das wären so ungefähr, so ich sag mal, zwischen 70 und 80 Kilometer gewesen, je nach Fahrweise. Mhm. Das Problem ist aber, und das war mir überhaupt nicht klar, dass ich total erratisch Strecke mache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich habe so Standardstrecken in den Friedrichshain, nach Lichterfelde und sowas alles. Und das sind immer so ungefähr 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück. Das kann man ganz gut irgendwie so planen und abpassen. Ja. Ne? Ja. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ich tatsächlich dazu neige, nochmal einen Umweg da lang zu machen. Ach ja, du wolltest ja auch noch zum DM Zahnpasta kaufen, dann fahre ich nochmal schnell dahin und dis. Sodass ich an einem Tag, an dem ich geplant hatte, vielleicht 20, 25 Kilometer zu fahren, auf einmal 40 Kilometer gefahren bin. So, und ich muss halt für jedes Aufladen musste ich halt diese beiden Akkus hochtragen, dritter Stock Altbau, zweimal 10 Kilo oder zweimal 11 Kilo. Was okay ist, wenn man es nur vielleicht zweimal die Woche machen muss. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich irgendwie eigentlich jeden zweiten Tag diese Akkus hochtragen und aufladen musste, beziehungsweise wollte. Weil.
Damit du immer voll bist.
Ne? Damit ich also immer voll bin. Weil ich nämlich festgestellt habe, dass ich, sobald ich dann irgendwie unter 50% Akkustand gekommen bin, habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wo muss ich noch hin, wo fahre ich vielleicht erst morgen hin. Und nach ein paar Tagen saß ich dann wirklich vor meinem Kalender und habe geguckt, okay, das ist so eine Strecke, das ist so eine Strecke, das ist so, so und so. Ah nee, geh lieber nochmal runter und hol die Akkus und lad sie von 60% nochmal auf 100% voll. Und das hat mich derart unter Stress gesetzt, dass ich gedacht habe, okay, nee, das geht nicht. Das ist, also ich habe weder, habe ich richtig Bums im Motor, noch habe ich so viel Reichweite, dass ich entspannt einfach mal eine Woche rumgondeln kann. Noch habe ich einen Schnelllader, so dass ich das Ding vielleicht auch mal unten an der Ladesäule in einer halben Stunde vollpumpen könnte. Hm. Und dann habe ich den halt inseriert. Also hatte noch mal mit meiner Werkstatt gesprochen hier. Der sagte, also wenn dann verkaufe ihn jetzt sofort, weil jetzt ist genau die Saison, alle wollen so einen Roller haben. Hm. Dann hatte ich den inseriert und das hat keine 3 Tage gedauert. Also mobile.de. Was ich auch nicht wusste, ist, das geht dann automatisch zu kleinanzeigen.de auch.
Ach so.
Und also nach 3 Tagen meldete sich einer, meinte, hier, so, kann ich mal Probe fahren. Und der kam, ist Straße hochgefahren, Straße runtergefahren, hat mir sofort wieder abgekauft. Und ich habe jetzt ein paar hundert Euro Lehrgeld bezahlt, was blöd ist, aber was okay ist. Jetzt weiß ich wenigstens, dass mutmaßlich diese einfachen E-Roller nichts für mich sind, beziehungsweise, dass es vermutlich kein Elektrokraftrad gibt, das mich glücklich machen würde. Hm. Ja. Und jetzt mal gucken. Also die abgebrannte Vespa habe ich in der Werkstatt gelassen. Die haben mir dafür auch noch einen ganz guten Preis gemacht. Und ich habe jetzt eben kein motorisiertes, also ich habe keinen Kraftroller jetzt, also kein Motorrad, keinen Roller. Und überlege jetzt, was ich mache. Also mal gucken. Wir fahren demnächst erstmal in Urlaub, 3 Wochen.
Ja.
Und da muss ich mir jetzt auch kein neues Fahrzeug holen. Aber fand ich ganz spannend, was auch schön war. Die hatten einen Roller geliefert und dann hatte ich das erzählt, dass ich nach irgendwie 28 Kilometern wollte der nicht mehr fahren. Und dann habe ich den wirklich vom ADAC auf so einem riesigen Sattelschlepper zur Werkstatt bringen lassen. Stellt sich raus, der Gasgriff war kaputt. Haben sie ersetzt, auch auf Garantie. Aber was NIU anscheinend macht, ich hatte den Roller ja bei einem Händler in Frankfurt gekauft und liefern lassen. Ja. Und der Typ von der Werkstatt sagt, ja, NIU macht die Ersatzteile auf Garantie, aber die Werkstattkosten nicht. Ja, da kriegen wir nur so und so viel Prozent. Darum kostet dich das jetzt, obwohl wir es ein Garantiefall ist, kostet dich das jetzt, ich habe dann 48 Euro bezahlt oder so, also völlig in Ordnung. Und habe dann so ein bisschen mit ihm gequatscht und er sagte auch, was hast du bezahlt für das Ding oder so. Ich sagte, bitte, was, das ist ja unter Einkaufspreis. wo hast du denn den her? Also ich höre hier über Frankfurt. Also, ah ja, den kennen wir. Das ist, wir haben keine Ahnung, wie der das macht, die Dinger so billig zu verramschen, aber der flutet sozusagen den Markt mit den billigen Rollern. Aha. Und die stehen dann bei uns vor der Tür, wenn irgendwas ist, und kapieren nicht, dass wir Geld dafür haben wollen, da eine Garantiereparatur zu machen. Auch ja. Toll, ne? Das heißt, ich habe außerdem gelernt, dass es vielleicht keine gute Idee ist, sich im Internet solche Sachen zu bestellen. Jedenfalls nicht, bevor man nicht geklärt hat, ob die lokale Werkstatt die gleichen Konditionen hat wie die Werkstatt, von wo aus man das geliefert kriegt.
Tja. Naja, aber also gut, ist es ja, ach so, ist das dann überhaupt gar kein Händler? Also macht er nur online?
Der scheint, also zumindest die Fotos im Internet zeigen, dass der ein Ladenlokal hat.
Ja, ist ja die Frage, ob er dann die Reparaturen vor Ort komplett kostenlos macht, also inklusive Werkstattkosten oder?
Also die Werkstatt hier sagte das. Er sagte, also es ist die Händler, wo das Ding verkauft wurde, die machen das dann kostenlos.
Ach so, okay.
Die Frage ist, ob NIU den Werkstätten das dann auch komplett ersetzt oder ob das dann halt einfach Kulanz oder was auch immer ist, dass die lokale Werkstatt das dann komplett für lau macht. Naja, jedenfalls wollte ich jetzt mal gucken, dass ich nochmal den stärksten NIU-Roller Probe fahre. Aber da habe ich dann eben auch dieses Ladeproblem, weil die machen halt alle nur so 80 Kilometer Reichweite. Und das ist überhaupt nicht mein, hätte ich nicht, also ich bin immer noch irritiert davon, dass mein Use Case ein ganz anderer ist. Das heißt, auf das der anderen halt Seite, anders, wer jetzt zuhört und sich überlegt, ich würde gerne so einen E-Roller haben, aber ich weiß nicht recht. Das ist ein super Teil, wenn du stabil, sagen wir mal, pendelst. 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück, jeden Tag vielleicht ab und zu mal einen Umweg an einer Frittenbude vorbei oder so. Aber wenn du so casual irgendwie unterwegs bist, ist super anstrengend gewesen.
Ja, so und das ist natürlich auch das Argument bei Autos, weil wenn du casual unterwegs bist und dann das Laden nicht zu Hause machen kannst, also oder nicht bequem zu Hause machen kannst. Und ich glaube, das ist ja auch das Ding bei dir gewesen, dass du es eben nicht bequem zu Hause machen kannst. Du hast nicht eine Außensteckdose an deinem Haus, wo du das dann irgendwie abends anschließen kannst. Klar. Morgens ist voll und du musst dich nicht kümmern.
Ja, so, dann wäre es egal.
Das habe ich ja, ne, mit meinem Enyaq, den schließe ich halt hier an und mein Home Assistant kümmert sich drum, dass dann geladen wird, wenn es günstig ist oder wenn er irgendwie unter 40 ist, lädt er halt sowieso. Ne, also unter 40%. So habe ich das irgendwie eingestellt und ich muss mich halt nicht mehr drum kümmern. Ich
kann es
einfach irgendwie machen.
Aber wenn du irgendwo in Hamburg bist und dir auffällt, oh, ich habe nur noch 15%, kabelst du das Ding halt mal eine halbe Stunde an eine Ladesäule und dann ist da wieder Strom drin. Die Möglichkeit hast du mit so einem kleinen Roller ja gar nicht.
Richtig. Ja
da gibt's nur der einzige Kraftroller, den ich kenne, der einen Schnelllader hat, ist dieses BMW Ding und sorry, das kriege ich ästhetisch nicht hin, mir sowas zu kaufen. Mal davon abgesehen, dass es prohibitiv teuer ist.
Keine Ahnung. Ich bin auch am Überlegen, ob ich meine Geschichten heute verpacke in ich war viel unterwegs oder es war viel kaputt. Das sind so die beiden Optionen, die ich habe, was ich irgendwie erzählen wollte. Was ist dir lieber, kaputt oder?
Kaputt, unterwegs? immer. Kaputt. If it bleeds, it leads, weißt du doch.
Kaputt. Was war kaputt? Meine Kamera war kaputt.
Welche
mein
deiner Kameras?
Und mein Internet war kaputt. Die Nikon Z8, die teure, die gute.
Oh, shit.
Da war ich in München unterwegs, beziehungsweise wir waren gar nicht in München. Wir haben einen richtig schönen Ausflug gemacht nach Österreich. Also mein Bruder wohnt ja in Otterfing, südlich von München. Das ist quasi zwischen München und Alpen.
Das ist
und
da, wo Tobis Bruder einen Otterfing.
Ich habe dort gesagt, ich würde gerne wandern, weil ich habe mir neue Wanderschuhe gekauft und ich bin demnächst im Yosemite und ich möchte den Halfdome hochklettern und ich möchte das nicht mit unbenutzten Wanderschuhen machen. Ich möchte die vorher einmal benutzt haben. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll.
Fällt mir ein, hast du die Geschichte gehört von dem Iren, den sie 100 Tage lang in Detention gehalten haben? Also irischer Tourist, den sie einfach mal und da wie ein Tier behandelt haben?
Oh, ja. Ich bin aber auch kein Ire.
Ja, stimmt. Ja. Ich bin doch kein Ire.
Aber ich bin tatsächlich den nächsten Irland im Urlaub. Egal. Also, ich habe gesagt, ich würde gerne wandern. Und dann sind wir erst von Wildbad Kreuth, also von diesem CSU-Ort aus, irgendwie durch die Wolfsschlucht gewandert. Das war ganz geil. Und dann waren wir noch in dem Ahornboden, großer Ahornboden. Kennst du das?
Nee.
Das ist in der Eng. Also im Karwendel gibt es eine Schlucht, also so eine Gebirgsschlucht, die heißt die Eng.
Ich habe gerade versehentlich Ahornhoden in dieses Suchfeld eingegeben. Das ist ein schöner Sendungstitel, ne? Ahornhoden.
Mein Bruder wird sich freuen, wenn das dann so heißt. Naja,
großer Ahornhoden natürlich.
sind wir da hingefahren. Es war wunderschön. Die Schuhe haben gut funktioniert. Und der große Ahornboden ist ein... Das Witzige daran ist, da sind da links, rechts sind große Gebirgsmassive, also das Karwendel halt. Und in diese Schlucht sind halt über die Jahrzehntausende immer mal wieder so Sachen abgerutscht. Also da siehst auch so Schotter rutschen, die dann da so
rein. Ja, kenne ich aus den Dolomiten. Das sieht super spektakulär aus. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre, denke ich, wie mag sich das angehört haben?
Ja, ja. So, und dann ist da halt in dieser Schlucht unten quasi eine große Fläche, wo einfach eine große grüne Wiese mit so vereinzelten Ahornern rumsteht. Ahornbäumen, Ahörner halt. So, und das ist unfassbar schön. Also es ist wirklich wie aus einem Bilderbuch. Und diese Ahörner stehen halt nicht einfach auf einer Wiese, sondern die Wiese liegt auf 150 Metern Schutt. Also da ist einfach 150 Meter hoch oder bis zu 150 Meter hoch liegt da dieser Geröllschutt von den Bergen. Und da drauf hat sich eine ganz dünne Schicht Humus gebildet. Mhm. Und dann so, da waren wir unterwegs. Ich, wie gesagt, ich wollte eigentlich jetzt gar nicht von den Reisen, sondern von kaputt erzählen. Als wir zurückfahren, steige ich aus dem Auto aus und ich hatte die Kamera mit Gurt so im Fußraum und dann hebe ich sie da raus und auf einmal ist auf der einen Seite Gurt ab. So, wie du weißt, benutze ich natürlich nur Peak Design Gurte und die lösen sich nicht einfach so. Das geht nicht einfach so ab. Und dann dachte ich zuerst so, naja, keine Ahnung, egal. Gucke ich mir später an, habe ich es mir später angeguckt. Da war tatsächlich die Gurtöse, also an diesen Kameras ist ja immer links, rechts sind so Gurtösen dran. Eigentlich ist es gar nicht so gut, da die Gurte dran zu befestigen. Ich mag das lieber, wenn ein Gurt irgendwie unten oder irgendwo ist.
Ja, so zentral am Stativgewinde, ne? So hatte ich
das. Ja, genau. Ja. So, sowas. Aber ich hatte das jetzt halt links, rechts. Aus Gründen, keine Ahnung. So, und dann war rechts, war die Gurtöse raus. Also richtig aus dem Gehäuse raus.
Gebrochen oder geschraubt oder?
Ich konnte es nicht wieder festschrauben. Es war nichts, was ich so reparieren konnte. Ja, kurz gegoogelt und dann stellt sich fest, das ist ein bekannter Fehler bei der Nikon Z8 und angeblich hätte ich wohl auch irgendwann mal eine E-Mail bekommen. Ich glaube aber, das war die E-Mail, wo drin stand, möglicherweise sind sie betroffen davon, dass sie keine Objektive anbringen können und dann können sie es kostenlos reparieren lassen. Also, dass das Objektivgewinde des Dingsbums, ne? Das, wie heißt denn das?
Was?
Mount. Der Mount, dass der Mount irgendwie kaputt ist.
Objektivgewinde.
So, und das war bei mir nicht der Fall. Ich konnte Objektive anbringen, auch alle, und das war kein Problem. Also habe ich es halt nicht reparieren lassen. Aber das war tatsächlich ein Fehler, dass die Gurtöse sich lösen kann. Und das ist halt bei mir tatsächlich passiert, auch mit Gurt dran, aber zum Glück nicht, während ich sie getragen habe. Und dann dachte ich, scheiße, ich fahre aber demnächst in Urlaub, ich möchte die Kamera mitnehmen. Ich habe das dann irgendwie, kann man online bei Nikon sich dann Seriennummer eingeben und fragen, ist meine Kamera möglicherweise betroffen? Ja, ist betroffen, wird kostenlos repariert, super. Kriegst du einen UPS oder irgendwas, Rücksendeetikett, musst selber verpacken und dann hinschicken. Und ich dachte, ich habe noch 2 Wochen Zeit, oh, hoffentlich klappt das irgendwie. Und am Montag habe ich es hingeschickt, am Donnerstag war es wieder da.
Och.
Das war wirklich, ich habe am Dienstag die Nachricht bekommen, ja, ist angekommen. Am Mittwoch habe ich dann eine Rechnung gekriegt. Ich so, scheiße, was denn jetzt? Ja, 0 Euro, ist halt repariert. Und am Donnerstag war es wieder da. Es war wirklich so, okay, das ist mal Service. Ja. Wirklich gut. Ja, und jetzt ist das wieder repariert. Sie haben außerdem noch die neue Firmware draufgespielt, die in der Zwischenzeit rausgekommen war. Was ein Problem hätte werden können, wenn ich Tamron-Objektive gehabt hätte, weil die funktionieren mit der neuen Firmware nicht. Beziehungsweise, wenn ein Tamron-Objektiv dran ist, darf man die neue Firmware nicht aufspielen, sonst ist das Tamron-Objektiv kaputt. Sorry, unglaublich.
Das ist dann aber auch nicht für lau ersetzt, ne?
Weiß ich nicht. Die arbeiten ja eigentlich ganz gut zusammen, Nikon und Tamron. Aber also das war kaputt, aber ist wieder heile. Ja. Was ich außerdem gemacht habe, ist, ich habe mir einen Drucker gekauft. Macht man eigentlich nicht.
Nein, ich muss gerade so lachen, weil ich hatte mir vor, ich weiß es gar nicht, vor 12 oder so Jahren einen Drucker gekauft, so einen günstigen Laserdrucker. Weil da trocknet die Tinte nicht ein. Und falls was eintrocknet, musst du nur einfach mal die Kassette rausnehmen, auf den Tisch klopfen und dann geht das Ding wieder.
Ja.
Und hab dann nach 10 Jahren oder sowas, also der kam mit 2 so Kassetten. also so Tonerkassetten, hab die dann nach 10 Jahren oder sowas gewechselt und dachte, jetzt hast du ja gar keine Ersatzkassette mehr. Und habe mir im Online-Zubehörhandel einen Doppelpack neue Tonerkassetten gekauft. Und als die ankamen, dachte ich, sag mal, Digga, die erste hat 10 Jahre gehalten. Wie lange hält die jetzt wohl? Ich bin mal gespannt, was in 10 Jahren mit diesen beiden Ersatzkassetten ist. Ja.
Ja, so einen Druck habe ich auch. Für Dokumente drucken reicht das vollkommen aus. Irgendwie, ja. Meiner kann sogar Duplex. Ich habe da so ein Rico irgendwas, billiger Laserdrucker. Und da habe ich tatsächlich schon mehrfach den Toner gewechselt. Aber egal. Nee, ich wollte Fotos drucken. Und zwar hatten wir seit einem Jahr einen Fotodrucker in der Firma, der mir große Freude bereitet hat, aber den wir sehr selten benutzt haben. Das war halt, der gehörte der Firma, und dann da die Tinten zu benutzen, ist halt für private Sachen so, naja, kann man machen, aber muss auch nicht ständig machen. Im Oktober soll ich zur Max fliegen. Das ist die Firmenkonferenz, wo wir unsere neuen Sachen vorstellen. Da muss ich dann nach L.A. Ich bin da tatsächlich nervöser, als wenn ich nach San Francisco fliege, aber ist ja auch egal. Wer auch, naja, weil L.A. ist ja irgendwie Krisengebiet.
Ach so.
Trump. Naja, wer auch nach L.A. fliegt im Oktober, um auch auf dieser Konferenz zu sein, ist die Firma Hahnemühle. Die habe ich auch in London schon kennengelernt. Der Alexander von Hahnemühle, total netter Kerl. Der ist irgendwie auch mit Adobe verknuppert. Also Russell, unsere Design-Ikone, Photoshop-Design-Ikone, der hat irgendwie Hahnemühle-Papier kennengelernt und lieben gelernt.
Eine Papiermühle ist das.
Ah. Hahnemühle ist eine Papiermühle, ja. Kennst du nicht?
Nö.
Die machen Papier, und zwar richtig tolles Papier.
Ja, ich bin ja irgendwie eigentlich, ich kann an keiner Papeterie vorbeigehen, ohne mir was zu kaufen, aber auf Papier habe ich da noch nie geachtet. Also Papier ist nicht das, was ich mir als erstes kaufe, sondern eher so Stifte und...
Ja, ja. Die machen Büttenpapier, die machen auch so für Aquarellmalerei, machen sie ganz tolle Büttenpapiere und so. Und die haben tatsächlich schon Ende der 90er oder so, haben die schon Papiere entwickelt, die gut sind für Tintenstrahldrucker. Also um Fotos mit Tintenstrahldrucker auf so ein Papier zu bringen. Das nennen sie digitale Papiere. Die Papiere selbst sind natürlich nicht digital, aber sind halt für den digitalen Druck. So. Und damals gab es aber also weder gut aufgelöste Fotos noch gute Drucker, die das irgendwie konnten. Da waren sie in ihrer Zeit voraus. Und jetzt sind die halt irgendwie high flying. So, leider ist jetzt irgendwie Tintenstrahldruck irgendwie nicht mehr das, was man heutzutage eigentlich so macht, irgendwie zu Hause, sondern man kauft sich einen Laserdrucker, weil es ist billiger im Unterhalt. Und wenn du was Gutes drucken willst, schickst du es halt ein. Ne? Ja. Also gibt ja gute Online-Druckdienste, wo man es kaufen kann. So, aber ich musste nach Dassel fahren. Ich dachte eigentlich zuerst, es heißt Dassen, und das wäre sehr lustig gewesen.
Was Dassen? Weil,
ja, wo ist Dassen?
Oder genau, wo
ist Also wenn ich da im Stadtmarketing wäre, na gut, es heißt Dassel, und da ist halt Hahnemühle irgendwo im Solling, also kurz vor Höxter, wo ich ja auch letztens war. Und da bin ich dann hin.
Da bist du hingefahren, einfach mal. Okay, du hast ein Elektroauto, das du zu Hause lädst, da fährt man wahrscheinlich wesentlich skrupelloser durch die Gegend, oder?
Also ich musste dort einen Drucker hinbringen, einen A2 Plus Drucker,
okay,
den wir in der Firma hatten und den die
brauchten. Okay, kapiert, ja, okay, ja.
Und den verschickst du nicht per Post, weil dann ist der kaputt. Mhm. Stattdessen dachte ich, schmeiße ich den Kofferraum, das sind 2 Stunden Fahrt oder so. Ja. Und dann bin ich da hingefahren und Teil der Idee war auch, hey, wenn ich euch den bringe, kriege ich eine Betriebsführung. Weil ich war noch nie in einer Papiermühle. Und ja klar, wann kannst du kommen? Ich so, ja, Freitag, ja super. Und dann bin ich da hin. Und das ist total abgefahren. Das ist halt wirklich so Mittelgebirge, Solling, halt Wesergebirge, Dingsbums, also Weserbergland. Und lauter kleine Städtchen, also wirklich so Kleinstädte und kleine Dörfer und weiß nicht, Fachwerk und hast du nicht gesehen. Und zwischendurch immer wieder diese mittelständischen Betriebe, die dann auf einmal riesige Hallen haben und also Industrie. Und ich war dort noch nie mit einem Auge für Industrie. Ich denke immer, bei Industrie denke ich immer an Städte oder an Ruhrgebiet oder
so. Ja, so genau, ein riesiges Rolling. Automobilwerk,
ja,
Raffinerien Wolfsburg und so.
Ja. Aber nicht, und das war so malerisch und dann immer mal wieder, ja, hier ist irgendwie der und der Betrieb und so. Und das sind so alles so, ich glaube, alles so mittelständische Betriebe, die irgendwie dann doch relativ groß sind. Und Hahnemühle halt da mittendrin und nicht mal die größten da irgendwie in der Ecke. Und mega geil. Also sich sowas anzugucken, da ich fühle mich wahnsinnig privilegiert, dass ich mir das anschauen durfte. Mhm. Die haben halt noch so Papierherstellungslinien, wo sich so Dinge drehen. Also das ist halt so lange, Linien sozusagen, wo so Papier, also am Anfang macht man eine große Mansche, so ähnlich wie in der Brauerei, werden halt die Zutaten zu dem Papier werden irgendwie zermanscht und mit ganz viel Wasser halt aufgelöst.
Wie heißt das? Pulpe, oder?
Also Maische sagt man bei der Brauerei.
Ja, bei der Brauerei.
Bei der Papierherstellung weiß ich es nicht, habe ich nicht aufgepasst, weil ich so beeindruckt war von den großen Dingern. So, und dann kommt das in so einen Trog und dann kommt ein Rundsieb. Also die haben ein Rundsieb und ein Langsieb oder Rechtecksieb, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Aber dieses Rundsieb saugt halt irgendwie quasi aus dieser Maische irgendwie Papier an und dann wird es quasi von diesem Rundsieb auf weiterführende Filze und Siebe und sowas irgendwie alles zum Trocknen, zum Pressen, zum sonst wie was das
gibt. Also die schöpfen Papier, ne? Nur halt maschinell.
Papier maschinell, okay, ja. im Dauerbetrieb sozusagen, also auf Linie. Mhm. Und die Geräte, die das tun, da stehen halt so, diese Rolle ist seit 1871 in Betrieb. Also die Firma gibt es seit 84 oder was. Und die haben dort wirklich eine eigene Werkstatt, weil sie sagen, diese Rundsiebe, die kannst du halt nicht kaufen, die kannst du nicht bei eBay bestellen. Die sind halt irgendwie 2 Meter breit oder was, oder nicht ganz 1,80 breit. Und die laufen halt durch. So, und wenn die kaputt sind, müssen sie die halt selber reparieren, weil die kann man auch nicht mehr neu kaufen.
Ach so, ich hätte jetzt gedacht, dass dann, weil typischerweise hängt dann ja daran wiederum die nächste Industrie, die man nicht sieht und von der man noch nie gehört hat, nämlich irgendein Spezialmaschinenbauer, der am Ende auch noch Weltmarktführer ist oder irgendwie sowas, ne?
Naja, wie ist denn der Absatzmarkt für diese Rundmaisch? Papier, Saug, Siebe.
Na, weiß ich nicht. Also, so ein Maschinenbau, der baut dann
kaum
halt,
noch jemanden.
Der baut dann halt vielleicht ein oder zwei davon und entsprechend teuer ist das.
Jahrzehnt. Ja. Also das lohnt sich nicht, das macht keiner mehr. Also die kümmern sich dann nur selber drum. Total geil. So, und dann konnte ich halt sehen, wie das da durchläuft, wie das hergestellt wird und das war total schön. Und seitdem habe ich halt nochmal wieder Bock bekommen, selber Fotos zu drucken. Ich habe ihm dann ganz stolz erzählt, so ja, ich habe so ein paar Ausdrucke zu Hause, habe ich einen ganz tollen halben Rahmen. Und er guckt mich an so, also hinter Glas. Ich so, ja, Museumsglas. Ja, aber es ist doch Hahnemühlepapier. So, also das ist halt, die geben halt Garantie, irgendwie so 300 Jahre Garantie auf Beständigkeit. Keine Ahnung, also ultra lang halten diese Drucker auf diesem Hahnemühlepapier. Okay. Und die haben dieses Papier gibt's halt in unterschiedlichen Arten und Formen. Und die haben halt eine richtig schöne Struktur da teilweise. Also du willst ja eigentlich auch das Papier sehen. Und spüren kann, also du willst es vielleicht nicht unbedingt anfassen, aber das gehört ja mit dazu und das hinter Papier ist halt irgendwie, hinter Glas ist halt irgendwie doof. Egal, zumindest habe ich da wieder Bock bekommen.
Jetzt kannst du den Rahmen verhökern. Wollen wir den Rahmen bei Vrinted verkaufen?
Nein. Okay. Nein, die Rahmen sind ja, ich hab schöne Rahmen und die bleiben noch. Aber ich habe jetzt gedacht so, okay, ich habe dieses Jahr ja dieses 12x12 Challenge-Ding, ne? Also jeden Monat eine Rolle Film in meiner Hasselblatt belichten und dann irgendwie einen 4x4, ein 2x2 machen. Läuft auch ganz gut. Die Filme für Mai und Juni sind, nee, Juni und Juli sind entwickelt. Das poste ich dann auch demnächst. Aber nächstes Jahr brauche ich eine neue Challenge. Da habe ich mir gedacht, dann mache ich halt eine Print-Challenge. Dann mache ich halt einfach jede Woche einen Ausdruck. Irgendwie, was weiß ich, A5 oder so. Mhm. Oder vielleicht auch in quadratisch, weil
Was machst du dann mit den Ausdrucken? Aufhängen oder einfach?
Aufhängen, genau. Dann habe ich halt 52 Ausdrucke in A5 oder weiß ich nicht, vielleicht auch 10x15 und da freue ich mich dran und hänge die auf oder tausche die durch. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich das mache. Ich habe mir erstmal jetzt für, wenn man A5 auf quadratisch zurückschneidet, dann hast du halt so 14, irgendwas mal 14, irgendwas. Und ich habe mir jetzt mal so als Prototyp im Baumarkt so eine Birken-Multiplex-Platte in 17x17 zuschneiden lassen. Und da habe ich jetzt mal so, ich kann auch gleich mal ein Foto machen und das nochmal schicken, habe ich so 2 Fotos ausgedruckt und dann auf quadratisch geschnitten und da drauf genagelt. Ich hatte zuerst noch die Idee, das mit so einer Klemmmappenklemme irgendwie da festzuklemmen.
Ach so, diese, ja.
Vom Klemmbrett.
Ja,
genau. Klemmbrettklemme. Kann man auch kaufen. Die machen ja auch das Papier dann, also die zerdrücken das Papier und dann dachte ich, dann nagel ich das halt mit so kleinen Ziernägeln. Das ist mein Projekt dann für nächstes Jahr. Allerdings, so, ich habe mir einen Canon-Drucker gekauft, weil ich habe halt irgendwie geguckt, so was nimmst du denn für einen Tintenstrahldrucker, der gute Fotoqualität drucken kann und auch mit diesem Papier gut funktioniert und da gibt es ein ICC-Profil und so. So Canon.
Was ist ein ICC-Profil?
ICC-Profile sind quasi Software, kann man in den Druckertreiber quasi, also im Druckertreiber, im Druckdialog kannst du ja sagen, ich möchte auf das und das Papier drucken, ne, auf mattes oder auf Normalpapier oder auf Glossy oder so. So ein ICC-Profile gibt es halt von Papierherstellern für jeden Drucker. Also bei Hahnemühle kannst du dir ICC-Profile runterladen, die sagen dann, wenn du unser Fotorack auf einem Canon Pro 310, den ich jetzt halt gekauft habe, drucken willst, dann nimmst du halt dieses ICC-Profil. Das muss man dann installieren und dann kann man das im Druckdialog auswählen. Ja, damit die Tintenmenge, die dann da rausgepustet wird und die Farben halt auch zu dem passen, was das Papier erwartet, weil die Papiere verhalten sich unterschiedlich, die nehmen halt unterschiedlich viel Tinte auf, die Tinte trocknet unterschiedlich schnell, das Papier ist unterschiedlich weiß und so weiter und so fort. So. Und jetzt wollte ich halt nicht A4 drucken, sondern ich wollte A5. Oder zuerst, ich habe auch diese, es gibt da so hübsche Döschen bei Hahnemühle mit irgendwie 10x15 Karten drin, so Postkarten. Und da wollte ich die bedrucken. Meinst du, ich habe das hingekriegt? Also, ich bin verzweifelt hier, weil ich irgendwie, man kann im Drucker einstellen, welches Papier und auf welche Größe man bedrucken möchte.
Ja.
Man kann aber im Druckertreiber auch einstellen, welches Papier und welche Größe. Mhm. Und egal, welche Kombination aus, im Drucker habe ich gesagt, so nimm einfach alle Größen und im Druckertreiber druck bitte auf 10x15. Der Drucker hat immer gesagt so, nee, du hast jetzt hier ein falsches Format geschickt, bitte gib mir A4 Papier und so. Es war einfach kaputt irgendwie. Das war wirklich, also es hat ewig gedauert. Ich habe dann irgendwie noch im Happy Shooting Slack gefragt, was muss ich machen, und der Boris hatte dann die Idee, vielleicht hast du einen falschen Druckertreiber. Habe ich irgendwie alles irgendwie ausprobiert. Es war irgendwie zum Kotzen. Was ging, war mit der iPhone-App. Also es gibt eine Canon Print iPhone-App, die dann halt per WLAN auf den Drucker drucken kann. Da konnte ich sagen, mach mal 10x15, und hat er 10x15 gedruckt.
Bist du bescheuert.
Ja. So, und dann auf dem
Mac. Wieso ist er, wie, also da kann man nichts machen. Ja. Da hat irgendeiner gebatzt und.
Weiß ich nicht. Ich habe dann auf dem Mac habe ich halt zuerst mit Vorschau gedruckt, weil ich dachte, der Druckdialog ist ja überall gleich.
Ja.
Kann ich ja auch aus irgendwie einen TIFF exportieren und dann in Vorschau. Und dann gab es einen Canon Print auch für Mac, habe ich auch benutzt. Gleicher Dialog, gleiche Fehler. Wie es dann ging, ist ein bisschen peinlich, war tatsächlich Photoshop, also Lightroom. Also eins von unseren beiden Adobe-Produkten. Mhm. Die haben andere Druckdialoge. Das sah anders aus. Und das, da konnte ich halt irgendwie, weiß nicht, das hatte ich andere Optionen und damit ging es dann. Das ist absurd. Also ganz komisch, diese Drucker zu benutzen. Naja. Jetzt ist der aber auch wieder heil. Jetzt kann ich da auch wieder drucken.
Schön, ja. Ne?
So, dritte Kaputtgeschichte.
Okay.
Mein Internet war kaputt.
Das Internet ist sowieso kaputt. Das.
Aber nicht wirklich. Und zwar folgendes. Du hattest ja von Nextcloud erzählt.
Ja.
Werbung dafür gemacht und ich habe da auch gedacht, so, ich guck mal hier Dropbox, ich habe hier sogar ein Abo gehabt bei Dropbox.
Mhm, ich auch.
Und da Geld bezahlt. So, was habe ich denn da bezahlt? Habe ich mal geguckt. Ich habe 129 Euro im Jahr bezahlt für irgendwie 2 Terabyte oder irgendwas, was ich gar nicht brauchte. Aber irgendwann war halt der Free-Speicher war halt alle.
Und halt irgendwann so eingeknickt. Alle Freundescodes waren aufgebraucht.
Aus Bequemlichkeit kauft man sich ein Abo.
Ja, genau.
Und dann dachte ich, ey, nee, eigentlich will ich nicht 129 Euro im Jahr für Dropbox ausgeben, damit irgendwie in den USA meine Daten liegen. So, also geguckt, ja, Nextcloud, und worauf installiert man sich das? Und dann habe ich zufällig für genau 129 Euro so einen Intel NUC, das Mini-PC, gefunden.
Ah, du hast es zu Hause, läuft die bei dir? Ach, okay.
Ja, und dann wollte ich halt meine Nextcloud hier zu Hause betreiben. Ich betreibe ja auch meinen Home Assistant hier zu Hause. Kann auch eigentlich auf die gleiche Hardware wandern irgendwann mal oder so, aber naja gut, auf dem Raspberry Pi, auf dem der Home Assistant läuft, wollte ich jetzt nicht auch noch eine Nextcloud irgendwie mit irgendeinem großen externen Platte oder so. So, egal, wollte ich in Betrieb nehmen und Nextcloud installieren auf so einem Gerät irgendwie mit Containern war auch gar nicht, sah gar nicht schwer aus, ging auch, nur dann brauchst du einen dynamischen DNS-Eintrag, weil du willst ja auch von außen auf diese Cloud zugreifen.
Ja, eben,
also,
ja.
Ne? Und dann habe ich mir das versucht zusammenzuklickern und das ging dann immer nicht. So, da hat er immer gesagt, das ist aber nicht erreichbar. Und ich hatte aber den Port in der Fritzbox offen und es war irgendwie alles eigentlich richtig, bis ich dann geschnallt habe, ich habe gar keine Public IP-Adresse.
Ich weiß noch nicht mal, was das ist.
Also, Internet ist dir ein Begriff. Das ist ein Computer.
IP-Adresse ist mir auch noch ein Begriff, ja.
IP-Adressen sind dazu da, dass die Computer miteinander sprechen können. So. Und dann jedes Gerät bei dir zu Hause hat ja auch eine eigene IP-Adresse.
Ja.
Ne? Aber nach außen hast du natürlich nur eine.
Ja.
Weil dein Provider gibt dir eine Adresse.
Die ist auch noch dynamisch.
Die ist auch noch dynamisch. Und was die Fritzbox tut, ist, sie nimmt, sie benutzt diese eine dynamische öffentliche IP-Adresse und du kannst ja trotzdem mit allen Geräten darüber kommunizieren. Und das nennt sich NAT.
Ja.
Network Address Translation.
Ja.
So. Was ich jetzt gelernt habe, ist, dass mein Provider das auf Provider-Ebene macht. Also der macht Carrier-Grade NAT, also CG-NAT heißt das dann. Das heißt, der Provider hat nur eine IP-Adresse und macht halt Network Address Translation mit all seinen Kunden. Und das geht dann nicht mehr mit dünnen DNS oder mit irgendwelchen Providern. Also es gibt ja dann so, dünnen DNS ist so ein Dienst, da kannst du halt gucken, was habe ich denn gerade für eine Public IP-Adresse und dann sagst du deinem dünnen DNS-Provider diese IP-Adresse und dann hast du halt dort irgendwie einen Hostname, der dann ständig eine neue, also das wird dann automatisch aktualisiert, sodass du dann trotzdem von außen mit einem Hostname erreichbar bist und nicht immer die IP-Adresse wissen musst, die du gerade hast. So, und das funktioniert ja halt nicht mit CGNAT. Und das rauszufinden, ist schwierig. Was ist hier eigentlich los? Warum kann ich von außen nicht auf meinen Rechner zugreifen? Weil manchmal ging es dann irgendwie und mit meinem Home Assistant geht es ja auch irgendwie. Ich habe dann später auch rausgefunden, warum das eigentlich geht. Aber ja, dann musste ich das ja mal rausfinden. Ja, so. Und dann habe ich meinen Provider angeschrieben, gefragt, so, sag mal, irgendwie scheine ich keine richtige IP-Adresse zu haben. Was ist denn das?
Ja.
Ja, dann schreiben die
Steine zurück. What you pay for.
Ja, nö, haben sie nicht. Wollen sie eine? Ich so, ja. Ja, kriegen sie.
So, was?
What? Die machen das halt nur auf Anfrage und dann kriegst du aber eine. Ist ja, ist ein Preis mit drin. Ich so, achso, muss ich nicht extra zahlen? Nee. Aha. Naja gut, aber für die meisten ist das halt völlig egal. Die meisten Kunden brauchen das halt nicht. Die müssen nicht von außen erreicht werden.
Brauchen tust du das auch nicht. Du willst das haben.
Ich will das. Deswegen brauche ich's. So, und das hat dann 2 Wochen gedauert aus irgendeinem Grund. Aber jetzt habe ich eine Public IP-Adresse und jetzt kann ich das auch machen.
Hey, das finde ich ja auch nochmal, das finde ich echt super attraktiv. Also wenn ich ein bisschen mehr technischen Sachverstand hätte, würde ich das, glaube ich, auch haben wollen. Also dass meine Cloud bei mir zu Hause läuft und nicht beim Hoster.
Ja, also es hat natürlich auch Nachteile. Ne? Also ich muss mich jetzt um mein Backup selber kümmern. Das heißt, ich habe es zwar in der Cloud, aber ich muss ja trotzdem den Cloud-Server sozusagen sichern. Ja. So, und das muss ich noch irgendwie mal machen, damit
ja, wenn 1.000-Euro-Rate hinterher
der kleine Nook nicht irgendwie abnuckelt, sozusagen. Ja. Ja, das waren meine Kaputtgeschichten. Drucker, ja. Kamera.
Ja, meine Internet. Kaputtgeschichten habe ich ja auch schon erzählt. Dann können wir jetzt auch Nachrichten machen.
Ich könnte auch von meinen anderen, ich habe jetzt von meinen, viel unterwegs wollte ich auch erzählen. Ich hatte, stimmt, nee, von Dassel habe ich erzählt, von München habe ich erzählt. Große Ahornhoden. Ja.
Drecksau.
Und ich war in Lüneburg, aber das ist keine spannende. Wenn ihr das wissen wollt, dann hört einfach einen Einschlafen-Podcast. Ich mache übrigens eine Sommerpause im Einschlafen-Podcast.
Oh, schön, fein.
Mhm. Übrigens, der Realitätsvergleich wird auch eine Sommerpause haben. Wollen wir es hier öffentlich besprechen?
Ist das so?
Soll ich dir hinterher sagen?
Ach so, nee, sag's mir hinterher. Aber gut, dann wird der Realitätsvergleich eine Sommerpause. Ich hoffe, dass ich, bevor wir in Urlaub fahren, ich bin nicht sicher, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich habe hier ja noch rumliegen, ich glaube 18 Folgen Einführung in die Volkswirtschaftslehre und zwar ich glaube, das ist die Zweitsemester, also die Vorlesung fürs zweite Semester, die Rudi Bachmann an der University of Notre Dame hält. Darüber, das haben wir vor 2 Jahren schon aufgenommen und dann ist ja diese Nummer mit meinen Eltern so eskaliert, so dass ich nicht dazu gekommen bin, das mal irgendwie zu schneiden und zu mischen und sowas. Und ich hatte jetzt auch gedacht, ich hau das über die Sommerferien raus, was weiß ich, irgendwie alle 2 Tage eine Folge oder so. Und bin dann mal gespannt, wie die Reaktionen des Publikums sind, weil wir haben halt, normalerweise hast du dann irgendwelche Grafiken dazu oder sowas, die an die Wand projiziert werden, aber die konnte ruhiger, aus welchen Gründen, ich vermute Urheberrecht oder sowas, nicht einfach so zur Verfügung stellen, dass ich die mit in den Podcast einbaue. Das heißt, ich muss jetzt neben den anderen Jobs, die ich noch zu machen habe, diese 18 Folgen irgendwie fertig machen und dann veröffentlichen. Und ich kann mir vorstellen, dass das schwierig zu verstehen ist. Ich bin mal sehr gespannt. Und was ich mir überlegt habe, ist, Auphonic hat ja hier KI, ne? Also schneid Stammeln raus KI, schneid Pausen raus KI und schreib automatische Shownotes. Und ich habe überlegt, ob ich nicht einfach diese 18 Folgen einfach mal an die Maschine übergebe und die das machen lasse und dann mal gucken und dann mal veröffentlichen. Mal
Kapitelmarken und ja.
Ja, genau. Und dann veröffentlichen und gucken, wie kommt das an. Es wäre halt auch gleichzeitig mal ein interessantes Experiment, ob sowas dauerhaft tragen kann.
Ja.
Würde ich dann aber wahrscheinlich auch nur in den Wirtschaftskunde-Feed schmeißen und nicht in den Sammelfeed, sonst deabonnieren zu viele Leute und dann.
Ich bin auch Phonik total dankbar dafür, weil ich habe die Einschlafen-Podcast-Episoden werden ja auch alle transkribiert, damit ich halt diesen Volltext nochmal irgendwie im Netz habe für SEO und für Durchsuchbarkeit und so. Und ich hatte da bisher, oder früher habe ich da tatsächlich dieses Meta-Dings benutzt. Die haben da so einen Whisper-Service irgendwie laufen gehabt. Und als auch Phonik dann die ersten APIs für Transcription eingeführt hatten, war das so das Einzige, was ich da gerade zur Hand hatte. Google macht das ja auch und so. So, und das heißt, ich habe meinen gesamten Einschlafen-Podcast-Inhalt seit irgendwie 2 Jahren durch Meta-KI geschleust. Das ist ja eigentlich recht gruselig.
Einerseits, andererseits kannst du jetzt davon ausgehen, dass auch deine, was auch immer du gesagt hast, ist jetzt Teil dessen.
Tragende Informationen, genau. Die ich immer im Einschlafen-Podcast erwähne.
Ja, aber das ist jetzt Teil dessen, was denkfaule Schülerinnen und Schüler demnächst in ihre Hausarbeiten schreiben. Das ist doch ganz schön.
KI ist so ein geiles Thema. Jetzt haben die aber auch einen lokalen Service. Also Auphonic betreibt jetzt selber so einen Transcription-Server.
Ich guck mal, ob ich mach das einfach mal, weil dann habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich würde es halt gerne mal ausprobieren, wie das mehr oder minder vollautomatisiert. Also ist ja nicht vollautomatisiert. Ich muss inhaltlich schneiden, muss ich ja trotzdem noch. Aber nimmt mir vielleicht einiges an Arbeit ab. Mal gucken.
Ja.
Mal gucken.
Nee, dann mach mal Nachrichten.
Wer fängt an?
Du. Ich fange an. Frankreich. Ministerpräsident, wie spricht man den denn aus?
Beru?
Ich kann keine Französisch. Beru?
Würde ich sagen.
Beirut?
Beirut.
Ministerpräsident Beirut. Schlägt Sparmaßnahmen vor und kündigt harte Einschnitte an.
Was auch immer er vorschlägt, das ist dringend nötig. Frankreich hat so viele Schulden und einen solchen Modernisierungsstau, denen geht's strukturell, also infrastrukturell schlechter als uns. Und sie haben dramatisch weniger Kohle als wir.
Ich lese den Namen zum allerersten Mal. Ist der neu? Ja.
Nee, der ist nicht.
Oder habe ich Frankreich einfach ignoriert?
Du hast Frankreich ignoriert, beziehungsweise das politische System in Frankreich ist halt so viel anders als unseres. Der Ministerpräsident hatte halt einen anderen Job, beziehungsweise der Staatspräsident
hat einen anderen Job. Der Präsident hat einen anderen Job, genau. Der Ministerpräsident ist irgendwie anders. Und ich hatte mitbekommen, dass die öfter mal irgendwie Neuwahlen doch nicht.
Ja, genau.
Klappt nicht. So. Und der Beirut, ist das jetzt einer von den Konservativen? Oder ist das
Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, die hatten doch so eine komische so eine komische Volksfront von Judäa. Die sie dann.
Jüdische Volksfront.
Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Müsste ich eigentlich wissen, weil ich hatte damals, als diese Neuwahlen waren, noch in der Wochendämmerung drüber gesprochen.
Egal.
Ja. Brüssel. Keine Einigung der EU-Außenminister auf 18. Sanktionspaket gegen Russland. Lass mich raten. Fico und Orban waren dagegen. Gucken. Ja. Grund dafür ist nicht der Sanktionsplan der EU-Kommission, Import, Slowakei, Fico, neben der Slowakei, Malta. Okay, Slowakei und Malta, na gut, ausnahmsweise mal nicht Ungarn.
Malta auch Gas aus Russland? Oder?
Ja, vermutlich. Außerdem hat Malta, ich glaube die EU versucht auch irgendwie zu verhindern, dass Malta goldene Visa verkauft oder so ähnlich und die haben dann jetzt auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Macht halt jeder seinen Kram.
Schade. Ja. Syrien, Außenministerium verurteilt israelische Luftangriffe.
Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn jetzt irgendwie Italien Bayern bombardieren würde oder sowas, aus welchen Gründen auch immer. Ich würde das verurteilen.
Das israelische Militär hatte zum Schutz der Drusen erneut syrische Regierungstruppen angegriffen.
Hi. Ja, da geht's recht kräftig rund. Ne? Also du hast halt die Islamisten, du hast die Drusen, wer ist da noch unterwegs? Die Christen sind da, glaube ich, auch noch unterwegs und alle mögen sich nicht und ständig gibt's irgendwelche Scharmützel und Gemetzel und Massaker regelrecht. Also da kommt auch, das kommt irgendwie nicht zur Ruhe da in Syrien.
Syrien kommt nicht zur Ruhe.
Antisemitismus. Klöckner, in Deutschland ist das während den Anfängen vergessen worden. Sagt Frau Klöckner. Hallo? Ich meine, alles, was Frau Klöckner in den letzten Wochen, zumindest in meiner Wahrnehmung, öffentlich getan hat, war zumindest Teil der Anfänge. Das ist echt nicht auszuhalten.
Naja, also, Es macht ja einen Unterschied in Deutschland, ob man Juden oder queere Menschen diskriminiert.
Ja, das ist schon, ja, und das ist, ich guck mal, autoritäres Denken finde hierzulande wieder Anschluss, während jüdisches Leben erneut bedroht werde, sagt die CDU-Politiker.
Ja.
Hallo, Frau Klöckner?
So was.
Kriegen Sie irgendwas mit? Ja, natürlich wird jüdisches Leben nicht nur erneut bedroht, sondern seit Jahren schon massivst.
Oh ja.
Und das autoritäre Denken, dass das wieder Anschluss findet, ist unter anderem auch Julia Klöckners Verdienst. Normalerweise kann ich über solche Leute ja lachen, aber mittlerweile wird das
echt empörend. Das ist wirklich empörend und uns auch so traurig, weil bestimmt viele Menschen irgendwie glauben, dass sie jetzt was Gutes tun möchte, um Antisemitismus zu bekämpfen, was ja tatsächlich was Gutes wäre, wenn sie das dann irgendwie nachhaltig täte.
Genau.
Aber es ist halt komplett unglaubwürdig, wenn die Menschenrechte anderer Leute wir müssen ja neutral sein.
Aber. Ja, das ist wirklich, das Allerschlimmste finde ich daran, dass die ganzen illiberalen Schwachköpfe, die da draußen rumrennen, die bilden sich jetzt ein, Oberwasser zu haben und raffen überhaupt nicht, dass sie zwar nicht die Nächsten, aber die Übernächsten sind, die dran sind. Weil vom Autoritarismus bleibt niemand verschont. Ja, nicht mal der Souverän. Also auch Donald Trump wird von seinem eigenen Autoritarismus nicht verschont bleiben. Es sei denn, er stirbt vorher. Das ist irgendwie, das macht mich auf eine Art wirklich traurig, dass so unfassbar viele Menschen, also wirklich eine substanzielle Mehrheit in diesem Land, zu glauben scheint, dass irgendetwas Autoritäreres als eine offene, liberale Gesellschaft eine bessere Zukunft für sie und für alle anderen darstellen könnte. Du merkst, mir fehlen da wirklich auch die Worte, um meine Fassungslosigkeit zu formulieren.
Hast du dieses sehr, sehr gute Video von der Heute-Show gesehen?
Nein.
Die Rechten haben Recht oder so, haben sie es getitelt?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Das ist 10 Minuten, wie heißt der Moritz irgendwas? Geht halt in Köln irgendwie eine Straße längs und verfolgt quasi die Kamera. Und er hatte angeblich die Aufgabe, zu gucken, warum die Rechten eigentlich so wütend sind. Und meint dann, er hat es rausgefunden und findet halt, sie haben Recht. So, und erklärt dann aber, dass das Problem nicht so, wie die Rechten behaupten, irgendwie der Ausländer ist oder der Jude oder was auch immer, sondern halt die Reichen. So, und dass Neoliberalismus halt irgendwie dazu führt, dass die Gesellschaft gespalten wird und dass die Rechten halt die Unzufriedenheit, die deshalb entsteht, ausnutzen, um ihre kruden Agenten zu machen oder halt vielleicht auch andersrum, dass halt die Reichen quasi die Unzufriedenheit und die Erfolge der Rechten ausnutzen, um weiter irgendwie reich zu sein.
Ja, ist natürlich auch ein bisschen eindimensional, aber er hat natürlich nicht
unrecht. Ich fand es einen ganz interessanten Spin, dass die Bevölkerung sie haben halt gesagt so, ja, wir sollten alle wütend sein, wir sollten noch viel mehr wütend sein, nur halt auf andere Dinge, also nicht auf Ausländer.
Das ist ja, was ich seit vielen Jahren auch immer und immer wieder in Sendungen sage.
So, und wenn man jetzt nochmal überlegt, dass die Frau Klöckner sich halt irgendwie auf die Gehaltsliste von Nestle hat schreiben lassen, oder weiß nicht, vielleicht den einen oder anderen Präsentkorb bekommen hat.
So muss man es.
Man weiß das ja nicht so genau, aber da gab es ja offensichtliche...
Es gibt zumindest, das ist ja immer wieder das Problem, es gibt bei sehr vielen Politikerinnen und Politikern sieht es so aus, als seien sie korrupt, und das darf es halt schon gar nicht. Wenn du nicht unter Korruptionsverdacht fallen willst, dann solltest du auch tunlichst vermeiden, so auszusehen, als könntest du korrupt sein. Das ist ja immer das Problem, und das ist eben das Problem gerade bei der politischen Rechten.
So, und wenn du Kontakte zu BlackRock hast oder zu Gazprom oder zu irgendwas, wo es halt um sehr, sehr viel Geld geht und dann in der Politik groß bist oder vorher warst, dann liegt der Verdacht halt nahe, dass es darum geht, eben diese superreichen Strukturen zu schützen.
Ja,
so, und das geht halt nicht, indem man die Menschen tatsächlich glücklicher macht oder sicherer macht oder die Spaltung der Gesellschaft entfernt, sondern es geht halt nur durch noch mehr Spaltung. Und
so sehr Spaltung
ist. Vielleicht ist die ganze rechte Bewegung, vielleicht ist der ganze Rechtsruck in Deutschland ein Nebenprodukt des Neoliberalismus, der eigentlich
nicht
nur
nicht nur in Deutschland, den gibt es ja nicht nur in Deutschland, den gibt es ja weltweit. Und das ist natürlich ein Nebenprodukt beziehungsweise das Ergebnis des Neoliberalismus, weil du eine immer stärker, und das ist ja nicht eine Spaltung der Gesellschaft, das ist ja eine Granulierung der Gesellschaft bis aufs Individuum. Ja, daher glaube ich, kommt ja auch so eine Aggressivität, vor allen Dingen, man kann das beim Autofahren, finde ich, mal ganz gut sehen. Autofahren ist das ist ein komplett ich-bezogenes, Autofahren ist asozial. Ja, also Autofahren ist komplett ich-bezogen. Du bist in deinem Fahrzeug, hast die Macht über die Maschine. Du willst irgendwo hin und alle um dich herum behindern dich dabei. So, das ist notwendigerweise so. Das hat, erzähle ich ja auch gelegentlich drüber, David Foster Wallace mal in This is Water formuliert. Ja. Du bist notgedrungen der Hauptdarsteller in deinem Leben. Alles, was dir in deinem Leben passiert, dreht sich notwendigerweise um dich. So, und wenn du nicht in der Lage bist, so weit von dir auch dich zu lösen, zu erkennen, dass es auch für jeden anderen um sich selbst geht und man das irgendwie untereinander aushandeln muss, dann fängst du halt an, asozial Auto zu fahren. Und ich merke das ja selber an mir, wenn ich im Auto sitze und nicht beim Einsteigen schon sage, Holger, this is water, dann fange ich auch an, irgendwie zu fahren, als würde mir die Straße alleine gehören und alle anderen würden mich behindern. Und da finde ich, sieht man ganz gut dran, was das Ergebnis von Neoliberalismus ist. Du bist total vereinzelt, bist von irgendetwas betroffen oder belästigt, behindert oder gefährdet. Ja, und das mag der Typ sein, der vor dir nicht so fährt, wie du es gerne hättest. Das kann aber auch genauso gut sein, dass du von deinem Einkommen deine Miete nicht mehr bezahlen kannst oder sowas. Und natürlich ist es richtig, wütend zu werden. Und natürlich kommen diese ganzen Probleme, dass das Leben eines jeden Einzelnen oder sagen wir mal vielleicht von 50% oder meinetwegen auch 80% der Leute, dass deren Leben unkomfortabel geworden ist und sie einfach sehen, der liberale, pluralistische, demokratische Staat, die offene Gesellschaft, ist nicht in der Lage, mein Leben zu verbessern. So, und jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, naja, Moment mal, ich guck mir das jetzt mal an, this is water, wie ist es denn eigentlich für die anderen, wie kommen wir denn eigentlich miteinander klar? Oder aber du lässt deiner Wut freien Lauf. Und die politische Rechte hat einfach gelernt, beziehungsweise gelernt, die haben nie vergessen, wie man solche Enttäuschungen kanalisiert und in Politik übersetzt. So. Naja, so gesehen ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, zunächst mal auf die Reichen wütend zu sein, ja.
Bleiben wir bei Verit in Anfängen. Neue Verwaltungsvorschrift. Ausschluss vom öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz nur nach Einzelfallprüfung.
Ah, die wollten pauschal AfD-Mitglieder aus dem öffentlichen Dienst raushalten. Ja.
Genau, und jetzt ist es überarbeitet worden und es ist doch mal Einzelfallprüfung.
Ja, das wird immer, weißt du, die Brandmauer wird immer löchriger. Also immer so, ja, dann machen wir Einzelfallprüfung. Ah, sorry, für eine Einzelfallprüfung fehlt uns leider das Personal.
Es ist wirklich erstaunlich. Ich kenne jemanden, der arbeitet regelmäßig mit Gemeinderäten aus Thüringen zusammen. So, in thüringischen Gemeinderäten sitzen halt viele AfD-Vertreter, weil in Thüringen auf dem Land, ne, wenn da irgendwie der Ort, der Gemeinderat neu gewählt wird, der dann ja den Bürgermeister stellt und so, wenn da die AfD kandidiert, dann werden die halt gewählt. Und das Erstaunliche ist, dass der mir berichtet hat, dass die sich tatsächlich nicht als Rechtsaußen sehen. Also ich habe immer gedacht, das ist so eine Ausrede, dass Menschen, die in der AfD tätig sind, also die müssen ja wissen, Höcke ist deren Chef, Höcke ist ein Faschist. Irgendwie ist das ja doch die Alternative der Faschisten. So, und das ist denen aber gar nicht bewusst. Und sie verhalten sich auch nicht notwendigerweise so. Also natürlich ist es im Gemeinderat, also wenn ich jetzt irgendwie im Gemeinderat von Hintertupfingen bin, dann kann ich da gar nicht irgendwie Ausländer rauswochen machen. Ne? Also die haben ja gar keine Chance, wirklich faschistische Politik zu beschließen oder durchzuführen, sondern da geht es halt darum, bauen wir hier eine Straße, bauen wir da keine, machen wir hier ein Wohngebiet, machen wir hier was weiß ich was. So, das machen ja Gemeinderäte, die kümmern sich ja quasi um das Klein-Klein und um das, was uns wirklich betrifft. Fixen wir dieses Loch, bauen wir eine neue Kita und sowas. Und er meint, das ist halt wirklich interessant, wie diese Menschen ticken. Mit denen kann man vernünftig reden, mit denen kann man vernünftige Kompromisse schließen.
Was sie halt nicht können, das ist so eine Beobachtung, die ich oft gemacht habe. Und das ist eine Beobachtung, die ich insgesamt bei der politischen Rechten mache. Ich sage ja immer, die Konservativen sind denkfaul. Die sind nicht willens oder in der Lage, die langfristigen und vor allen Dingen auch höher skalierten, also gesellschaftlichen Konsequenzen ihres politischen Engagements zu bedenken. Das ist was mir immer wieder auffällt.
Ich habe das allerdings in der Kommunalpolitik hier vor Ort auch festgestellt, dass da Parteien einfach nicht so wichtig sind. Mhm. Das ist irgendwie...
Ja, für die Politik selbst, aber was
für die Politik vor Ort ist es nicht wichtig, aber trotzdem ist es ja, also für nach außen hin ist es halt auch wichtig, ob die AfD gerade erfolgreich ist, ob die Grünen gerade erfolgreich sind. Genau. Das hat dann ja doch wieder Sichtbarkeit und
das macht was mit der kulturellen Hegemonie. Wenn der ganze Ort voll blauer Plakate hängt, dann fühlen sich natürlich auch die, ich sag mal, Extremen der Extremisten oder die Extremisten der Extremen fühlen sich dann halt bemüßigt, andere Leute zu verprügeln, Häuser anzuzünden
und so. Wenn der Gemeinderat vor Ort voller AfDler so halbwegs vernünftige Politik macht und eben dann die Kita baut, die gebaut werden muss und so, dann wählen sie halt auch AfD bei der Bundestagswahl in der Region.
Mit diesen längerfristigen Konsequenzen und den auf die Gesellschaft hochskalierten Konsequenzen. Wenn jeder Ort, wenn in jedem Ort blaue Fahnen hängen, dann ja, hast du bei der Landtagswahl auf einmal auch alles blau.
Und dann falsch verstanden von den Hörern. Also ich kann mir irgendwie bildlich vorstellen, wie dort die Mitglieder von solchen Gemeinderäten sich irgendwie verhalten und fühlen. Ich finde es natürlich trotzdem komplett verantwortungslos, überhaupt Mitglied in dieser Partei zu sein, weil auf Bundesebene soll dann eben doch wieder faschistische Politik passieren oder sogar auf Landesebene ist es halt einfach brandgefährlich.
Das Wetter. In der Nacht nach Abzug der letzten Schauer aufgelockert, später von Nordwesten her wieder stärker bewölkt und schauerartiger Regen, Tiefstwerte zwischen 16 und 9 Grad. Am Tag verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Sturmböen, Höchstwerte 18 bis 24 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Verzeihung, Dr. Tobias Bayer.
Dr. Tobias Christian Bayer am Donnerstag, dem 17. Juli 2025, bewölkt. Vor allem im Osten und in Teilen der Mitte erneut Schauer und Gewitter, 18 bis 27 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit und gehen in eine Sommerpause, von der ich jetzt noch nicht weiß, bis wann sie dauert, aber das werdet ihr in euren Podcatchern merken. Habt einen schönen Sommer.
Ja. Bis dann, danke, tschüss.
Ist nicht tot.